Guten Tag, ihr Lieben. Ich werde euch das EKG erklären heute. Also, das EKG besteht aus verschiedenen Wellen und Zacken. Wir haben hier eine P-Welle, die entspricht die Erregungsausbreitung in den Vorhöfen. Wir haben eine Q-Zacke, das ist die Erregungsausbreitung im Septum. Eine R-Zacke, das ist die Ventrikeldepolarisation von Herzbasis zur Herzspitze. Und die S-Zacke ist die Erregung von den epikardialen Anteilen. Das heißt, die Kammererregung findet im QRS-Komplex, nennt sich das, statt und die Vorhoferregung bei der P-Welle. Genau, dann geht es rüber zur ST-Strecke. Das ist eine vollständige Erregung der Ventrikel. Das ist isoelektrisch eigentlich. Und die T-Welle an sich spricht dann für die Ventrikelrepolarisation. Es gibt ja eine gewisse Refraktärzeit und die wird dann quasi abgewartet in dieser ST-Strecke. Genau. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die man sich merken kann, wie zum Beispiel die PQ-Zeit. Das ist dann die Zeit quasi von Beginn der Vorhoferregung bis vollständige Vorhoferregung. Die sollte zwischen 0,12 und 0,2 Sekunden lang sein. Genau, wenn da irgendwas, das ist aber sehr frequenzabhängig und ist deswegen, ja, verändert. Dann je nachdem, wie die Frequenz ist. Wird verkürzt, wenn eben die AV-Überleitung dann schneller ist. Und es gibt noch die QT-Zeit. Das ist die Gesamtdauer der elektrischen Aktivierung der Kammer. Also von dem QRS-Komplex quasi bis es repolarisiert ist und bereit ist für einen weiteren Schlag. Genau. Wenn man ein EKG vor sich liegen hat, dann sollte man sich fragen, als allererstes, was ist das für ein Rhythmus? Sehe ich eine P-Welle und folgt auf jeder P-Welle ein QRS-Komplex? Wenn dem so ist, dann ist es ein Sinusrhythmus. Man sollte dann auch auf die Frequenz achten. Das schaut man sich an, indem man den Abstand zwischen zwei R-Zacken mit dem EKG-Lineal abmisst. Und man soll aber auf jeden Fall noch auf die Papiergeschwindigkeit achten. Genau. Und dann kann man sich die Zeitintervalle anschauen. Wie lang ist die PQ-Zeit? Wie lange dauert das QRS-Komplex? Wie lange ist die QT-Zeit? Und dann kann man sich die Amplituden anschauen und die Form der Wellen und Zacken. Und dann hat man eigentlich schon ganz viel Information gewonnen. Man kann auch den Lagetyp bestimmen. Das wird gerne im Studium gemacht. Bei mir auf jeden Fall. Und da gibt es dann so verschiedene, ja, wenn in der dritten Ableitung positiv ist und tief negativ in der ersten Ableitung, das ist ein überdrehter Rechtstyp. Aber das sage ich jetzt nicht alles auf. Ich glaube, das muss man einfach nur auswendig lernen. Genau. Man kann das Herz repräsentieren auf diese Ableitungen, dass man sich so ein räumliches Bild macht. Das ist auch wichtig, das sollte man auch tun. Und einfach gesagt, sind die inferioren Ableitungen, also von unter dem Herzen bis hinter dem Herzen, wobei die dorsale Region nicht gut abgebildet ist. Dafür gibt es auch noch einen Trick, das sage ich dann gleich. Aber inferior, also irgendwie unten und so ein bisschen hinten, die Ableitungen sind 2, 3 und AVF. Die anterioren, also anteroseptalen Ableitungen von vorne vom Herzen, sind V1 bis V4. Die lateralen Ableitungen sind 1 AVL, das ist dann die hohe Seitenwand, V5, V6, nur V5 und V6, genau. Und V6 ist dabei dann der tiefe Seitenwand der Herzspitze. Genau. Für die dorsale Region gibt es dann noch andere Ableitungen, die man nicht standardmäßig mit ableitet. Das ist nämlich V7, 8 und 9. Die kann man aber bei besonderer Fragestellung natürlich auch mit ableiten, aber die werden nicht standardmäßig in der Ambulanz von den Schwestern gemacht. Genau. Dann kommen wir zu den Pathologien. Davon gibt es eine ganze Menge. Die werde ich jetzt so unterteilen, je nach Bereich vom EKG. Somit fangen wir dann an bei der P-Welle. Bei der P-Welle, wenn man sich dann zurückerinnert, ist eigentlich die Vorhoferregung. Das heißt, wenn da irgendwas krank ist oder irgendwas kaputt ist im Vorhof, dann ist die P-Welle gestört. So, es gibt drei verschiedene Möglichkeiten für pathologische P-Wellen. Die erste Möglichkeit ist, dass das erkrankte Myokard bei Sinusrhythmus quasi, also einen Sinusrhythmus beibehält. Dabei gibt es dann Vorhofleitungsstörungen, wie man sich dann denken kann bei dem erkrankten Myokard. Aber es ist immer noch ein Sinusrhythmus. Das heißt, auf jedem P folgt ein QRS-Komplex. Genau. Das sind dann bei Vorhofleitungsstörungen oder intraarterielle Erregungsausbreitungsstörung. Das ist dann abnorm konfiguriert und verlängert. Aber eben immer dann noch ein QRS da hinten dran. Dann gibt es die Möglichkeit der Ektopenerregung. Das bedeutet, dass die Erregung von einem abnormen Ort im Vorhofmyokard quasi ausgeht. Das gibt dann natürlich auch eine andere Leitung. Die Kurve sieht manchmal so, ja, so sinusmäßig aus, so schwingungsmäßig. Muss man sich einfach angucken. Die dritte Möglichkeit ist, wenn keine Erregung aus dem Sinusknoten erfolgt. Was kommt dann nach dem Sinusknoten? Richtig, der AV-Knoten. Das heißt, entweder schaltet dann der AV-Knoten, das Hissbündel oder die Tawara-Schenkel oder sogar die Kammer und bildet so die Erregung. Der Sinusknoten fällt komplett aus. Dadurch kommt es zu einer retrograden Vorhoferregung und so ist dann auch die P-Welle verspätet. Also die kann dann zusammen mit dem QRS-Komplex fallen oder sogar komplett dahinter stehen. Also hinter dem QRS-Komplex und vor der T-Welle. Das sollte man sich auf jeden Fall nochmal angucken, wie das EKG dann aussehen kann. Genau. Dann haben wir die PQ-Zeit. Die kann man am besten entnehmen aus der zweiten Ableitung. Die Pathologien bei der PQ-Zeit, also wenn es eine Verlängerung der PQ-Zeit über 200 Millisekunden, dann spricht es für das bedeutet, dass die Erregungsleitung im Vorhof auf die Kammer einfach verlangsamt ist. Es kann verlangsamt sein bei einem auf AV-Block ersten Grades, zweiten Grades und natürlich auch dritten Grades. Beim AV-Block ersten Grades ist eben diese P-Welle, also das ist trotzdem ein in Anführungszeichen Sinusrhythmus, also es kommt eine P-Welle und dann gibt es aber eine verlängerte Zeit einfach zwischen P und des QRS-Komplex. Sieht aber gar nicht so übel aus. Es wird trotzdem jede Erregung weitergeleitet. Beim AV-Block zweiten Grades ist das nicht mehr so. Das heißt, es gibt dann einfach manchmal zwei P-Wellen hintereinander und dann erst geht es auf das Kammermyokard rüber und gibt dann erst dann ein QRS-Komplex. Und beim AV-Block dritten Grades gibt es eben gar keine Überleitung. Das heißt, die P-Wellen treten einfach so wie wild auf und die QRS-Komplexe auch. Genau. Was passiert, wenn die PQ-Zeit verkürzt ist? Wenn die PQ-Zeit verkürzt ist, bedeutet das natürlich, dass das Herz dann auch schneller schlägt, beziehungsweise die Überleitung von dem Vorhof in die Kammer dann auf jeden Fall schneller erfolgt. Das kann durch ein schnell leitender AV-Knoten passieren. Wenn die Überleitung, also die AV-Überleitung weniger gebremst wird, das ist eigentlich auch die Aufgabe, eben diese AV-Überleitung zu bremsen. Und wenn die weniger gebremst wird, dann gibt es natürlich einen schnell leitenden AV-Knoten. Es gibt aber auch abnorme Erregungsleitungsbündel. Und die schwächen dann natürlich auch die AV-Knotenbremse dann ab. Das resultiert dann in Tachykardien der Präexzitationssyndrome. Genau. Und so ähnlich wie diese abnormen Erregungsleitungsbündel, das bedeutet also, die bestehenden sind abnorm, gibt es aber auch akzessorische muskuläre Leitungsbündel zwischen Vorhof und Kammer. und die umgehen dann den AV-Knoten. Das heißt, es kommt dann zu einer vorzeitigen Kammererregung. Und dann sieht man im QRS-Komplex eine Delta-Welle. Das ist quasi, wo das Q anfängt, ist es eben nicht arg negativ, sondern zwischen P, also ist quasi Q fast übersprungen. Und das sieht dann tatsächlich auch ein bisschen Delta-mäßig aus. Genau. Und das kann dann auch zu kreisförmigen Tachykardien und das WPW-Syndrom ist auch ein Präexzitationssyndrom, genauso wie bei den abnormen Erregungsleitungsbündeln. Gut, dann kommen wir dann zu der Kuhzacke. Die Kuhzacke ist, wenn wir uns da zurückerinnern, die initiale Kammererregung. Das ist pathologisch, wenn es entweder abnorm breit ist oder abnorm tief. Und im Sinne, also abnorm breit wird dann definiert mehr als 30 Millisekunden und abnorm tief ist mehr als ein Viertel der Erdzacke. Wenn beide zutreffen, dann gibt es das sogenannte Pa-DQ. Nach dem Arzt, der das zum ersten Mal beschrieben hat. Ja. In V1 bis V3 kann man das dann auch, wenn in V1 bis V3 eine Kuhzacke auftritt, dann ist das eigentlich immer pathologisch. Wenn man sich den Rhythmus, also die EKG anschaut, dann sieht man zwischen V1 und V3 eigentlich keine Kuhzacke. Sollte man da eine sehen, ist das auch pathologisch. Gut. Was bedeutet eigentlich diese Pathologie? Ja, also wenn es abnorm breit ist und abnorm tief ist oder tatsächlich in V1 bis V3 auftritt, kann das bedeuten, dass ein abgelaufenes Myokardinfarkt aufgetreten ist. Es kann aber auch für eine hypertrophe Kardiomyopathie sprechen. Und da muss man dann eben beachten, wo man dann die verschiedenen, also wo sich räumlich die verschiedenen Ableitungen befinden. Ich wiederhole das nochmal, das hatten wir vorhin schon. Aber die inferiore Wand, also der inferiore Teil des Herzens, die Hinterwand, ist in Ableitung 2, 3 und AVF am besten zu sehen. Der laterale, also die Seitenwand, ist in 1 und AVL am besten zu sehen. Und die Vorderwand ist am besten dargestellt durch V1 bis V6. Gut. Dann gibt es dann natürlich das QRS-Komplex. Wir waren ja bei der Kuhzacke, jetzt geht es zu QRS-Komplex. Was kann es denn da geben? Da kann es eine Verlängerung des QRS-Komplexes geben oder eine Deformierung des QRS-Komplexes. Die Ursachen können dann Störungen der Erregungsausbreitung im Reizleitungsschenkeln oder Faszikeln, das ist der sogenannte Schenkelblock oder Faszikelblock. Das ist ein Kabelproblem. Es kann aber auch an einer Störung der Purkinjefasern oder Herzmuskelheit selber verursacht sein und dann gibt es eben ein Myokardproblem. Genau. Gut. Gehen wir dann noch weiter. Da gibt es dann die ST-Strecke. Die ist wahrscheinlich von allen am meisten bekannt, weil die dann indikativ ist von einem Herzinfarkt. Es gibt ST-Streckenhebungen und Senkungen. Die sind dann die Pathologien. Fangen wir einfach mit den Hebungen an. Es gibt die ST-Streckenhebung unterscheidet man in zwei verschiedenen Bildern quasi. Im ersten geht diese Hebung von dem absteigenden R-Schenkel aus. Das muss man sich am besten noch auf einem EKG angucken. Das ist dann da relativ eindrücklich. Also man sieht dann P und dann Q und dann R. Und dann, bevor es überhaupt zu dieser S-Zacke kommt, ist quasi die R-Zacke abgebrochen auf der Mitte. Und die geht quasi so runter. Aber eben also so wie mit einer Welle dazu und dann runter. Das spricht eher für einen Myokardinfarkt. Es gibt aber die Möglichkeit, dass die ST-Streckenhebung aus dem aufsteigenden S kommt. Das heißt, man sieht Q und R und S geht nach unten und daraus kommt dann diese Hebung. Das spricht eher für eine Perikarditis. Das ist eben wichtig, dass man sich das einprägt und nicht die ganze Zeit dann ruft, oh mein Gott, ein Myokardinfarkt, wenn es vielleicht doch was anderes ist. Gut, dann gibt es noch die ST-Streckensenkungen. Ähm, da gibt es aszendierende Senkungen, deszendierende Senkungen und horizontale Senkungen. Die werden dann an einer anderen Stelle behandelt. Dann haben wir die T-Welle. Die T-Welle kann natürlich auch pathologisch sein. Es gibt, die Pathologien der T-Welle sind eine T-Abflachung. Das ist also im Extremfall eben ein isoelektrisches T. Oder eine T-Negativierung oder überhöhte T-Wellen. Wenn die auffallend hoch sind, dann gibt es einen starken vegetativen Tonus. Und es gibt auch das zeltförmige T, was hoch und spitz ist. Und das ist bei einem frischen Myokardinfarkt oder bei Hyperkaliämie dann zu sehen. Man muss aber immer natürlich alle Ableitungen betrachten und schauen, was da normal ist. Dazu prägt man sich einfach am besten ein Bild von einem normalen EKG ein. Gut, das war's, glaube ich, von der zu EKG. Das ist alles, was ich mir selber notiert habe. Und dann mache ich einfach mal weiter. Vielen Dank für das Zuhören.